Wer von euch hat den Lobpreis genossen? Halleluja. Wisst ihr, ich glaube, am wichtigsten ist es, dass der Pfarrer den Lobpreis genossen hat. Aber wir dürfen ihn auch genießen. Und ich glaube, wir können alle noch zulegen. Wir steigern uns. Es hat mich gestern auch bewegt, als der Markus gesagt hat, wie es ihn schmerzt zu sehen, wenn wir zurückhalten, wenn wir eigentlich nicht dem Ausdruck verleihen, was angemessen ist. Und es heißt ja, gebt dem Herrn die Ehre, die seinem Namen gebührt. Und ich denke mir, das ist das Vorrecht, was wir im Lobpreis haben. Und ich wünsche mir, dass es morgen noch zunimmt und übermorgen noch zunimmt und dass ihr vielleicht sogar hier nach vorne kommt und dem Ganzen wirklich crazy Ausdruck verleiht. Und die Fahnenschwinger können ja vielleicht dann da oben das machen und die Tänzer, dann haben wir immer noch Platz. Aber was ich rausgefunden habe, ist, dass wenn man den Platz verlässt, dann geht man aufs Wasser. Dann muss die Menschenfurcht gehen. Und ich möchte wirklich die Grundregel, die Faustregel euch mitteilen im Lobpreis. Umso verrückter, umso besser. Wisst ihr, wir lernen Lobpreis bei David. Der hat mit aller Macht vor dem Herrn getanzt und seiner Herrlichkeit getanzt. Er hat sich zum Deppen gemacht, zum Narren gemacht. Und ich glaube, das sollten wir auch. Wir sollten uns von Menschen zum Narren machen, um Gott zu gefallen. Gott beleidigt, wer von euch weiß, Gott beleidigt den Verstand, um das Herz zu offenbaren. Und darum ist es so wichtig, warum will Gott sowas? Warum will Gott so einen ausdrucksstarken Lobpreis? Warum will er das? Ganz einfach, weil es dann um ihn allein geht. Nicht um mich und wie ich wirke und wie ich mich wiege im Rhythmus, sondern ich schmeiß mich rein. Und wirklich, ich habe das erst in letzter Zeit wirklich begriffen. Umso mehr ich überschüssige Energie rauslasse im Lobpreis, umso friedvoller kann ich anschließend die Anbetung eintreten. Und das hat mit Gefühlen und sich danach fühlen gar nichts zu tun. Der David sagt dir, lobe den Herrn, meine Seele. Und was in mir ist, was ist denn in dir? Dein Geist, das sind alles Segnungen des Himmels. In dir ist Freude die Fülle. In dir geht's ab. In dir ist Herrlichkeit. Wisst ihr, wir haben manchmal die irrige Vorstellung, im Himmel wäre es so leise. Aber es heißt nicht umsonst, macht einen lauten Lärm vor dem Herrn. Also Lärm für den Herrn, Party für Fati, das so muss es sein. So muss es sein. Wisst ihr, einmal stand, es war eine halbe Stunde Stille im Himmel. Das war so außergewöhnlich, so singulär, dass es erwähnenswert war. Denn ansonsten ist im Himmel, da sind Blitze und Donner, da ist Musik, da ist Action, da ist wirklich, die Disco schaut blass aus im Verhältnis zu dem, was im Himmel abgeht. Da sind Energiewellen, da flackert's, da sind Ergüsse von Licht und Herrlichkeit und Sprühregen, wirklich dein Feuerwerk an Silvester. Das ist wirklich nichts dagegen, was im Himmel abgeht. Da ist es laut, da ist es kraftgeladen. Lest mal die Offenbarung, wie es im Himmel abgeht. Und wie im Himmel, so auch auf Erden. Und ich sage dir, umso mehr wir uns diesem lauten, wilden, verrückten Lobpreis annähern, umso mehr kommt der Himmel auch auf die Erde runter. Halleluja. Lass uns das machen. Lass uns wirklich draus lernen. Lass uns diese Menschenscheu und diese Konvention und dieses Besorgtsein, wie ich wirke und Würdigkeit und so. Wisst ihr, wir haben hier betagte Herrschaften, die sich noch neu reinschmeißen. Ich finde das so toll, unsere Geschwister aus Hamburg, wie die reingehen und sagen, ja, wir setzen noch eins drauf, wir lehnen uns nicht zurück und sie hätten vielleicht vom Alter das Recht dazu. Aber sie wollen dem Herrn auch alles geben. Und gerade wir Junge, wir sollten dem Herrn alles geben. Ist es nicht wert? Ist es nicht wirklich wert? Halleluja. Bitte missversteht das nicht als eine Stilfrage. Missversteht das nicht als ein Spaß. Es ist eine sehr, sehr ernste Angelegenheit. Es geht hier um dieses Durchbrechen deiner Seele. Deine Seele will zurückhalten. Deine Seele will nicht, dass der Geist übernimmt. Und der Geist wird übernommen. Wir haben es heute gelernt. Ich bin so dankbar für die Botschaft von unserem Bruder Sigmar, der heute gesagt hat, wie wird die Seele gerettet? Wir haben es gehört im Jakobusbrief von Annika. Durch das Wort, indem wir im Wort tiefer gegründet werden, wird unsere Seele gerettet. Aber im Petrusbrief heißt es, Durch das Jauchzen wird unsere Seele gerettet. Also das Jauchzen bitte nicht vergessen. Bitte vergesst das Jauchzen nicht. Und das Jubeln. Halleluja. Halleluja. Wir haben heute von verschiedenen Ichs gelesen und ich möchte noch so einen Ich-Vers drauflegen. Galater 2,20. Ich brauche eigentlich gar nicht nachlesen, ihr kennt ihn ja alle, wo Paulus sagt in Vers 19 schon, ich bin mit Christus gekreuzigt worden. Das ist der Exitus, das Ende aller Selbsttötungs- und Selbststerbeversuche. Ich bin mit ihm gekreuzigt worden. Wenn du gekreuzigt worden bist, was willst du noch rumtöten und rumsterben? Und ich weiß, es gibt diesen Vers im Kolosserbrief, tötet die Glieder und die Begierden und so weiter. Aber wisst ihr, eigentlich in der alten, unrevidierten Elberfelder Bibel ist die Rede davon, dass wir unsere Glieder getötet halten. Das ist ganz was anderes, als sie aktiv zu töten. Wer von euch weiß, dass man sich nicht selber ins Kreuz schlagen kann? Es gibt verschiedene Sachen, die kann man allein nicht machen. Man kann allein nicht heiraten. Man kann allein sich nicht kreuzigen. Wirklich, viele Christen meinen, es ginge. Aber wenn die eine Hand du angenagelt hast, wer macht die andere? Du kannst dich nicht selber kreuzigen, also vergiss es. Sag nicht, ich muss noch mehr sterben, sondern begreif eins, dass du gestorben bist. Du bist mit Christus gekreuzigt worden. Wann? Vor 2000 Jahren. Vor 2000 Jahren warst du in Christus. Noch bevor du geboren warst, bist du bereits entsorgt worden, sorgenfrei. Du hast ausgesorgt. Es ist Vorsorge getroffen für alle Segnungen, die du nun haben darfst. Darum, es ist so ein Unterschied. Haltet eure Glieder. Schauen wir uns den Vers noch kurz an, im Kolosserbrief, weil der so oft missverständlich ausgelegt wurde. Ich wollte ihn gar nicht erwähnen, aber der Heilige Geist hat mir doch entlockt. So einer auch. Kolosser 3, Vers 5. Da heißt es in meiner schrecklichen modernen Übersetzung der Elberfelder, tötet nun eure Glieder. Aber hier ist die griechische Aoristform, die sagt, habet, haltet, getötet. Lebt in diesem fortdauernden Bewusstsein, dass ihr getötet seid, dass ihr gekreuzigt seid, ein für alle Mal. Ihr braucht nicht mehr sterben, ihr seid schon gestorben und lebt darin. Halleluja. Und so sagt Paulus auch in Galater 2, 19 und 20, ich bin mit Christus gekreuzigt worden. Ich lebe aber. Ja, was jetzt? Entweder bist du gestorben oder lebst du? Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Hier ist wieder von mehreren Ichs die Rede. Genauso wie im Römer 7 Vers. Ich, welches Ich ist gekreuzigt worden? Das alte Ich, die alte Schöpfung. Der alte Paulus, der alte Michael und wie immer du heißen magst. Dieses Ich ist gekreuzigt worden. Welches Ich lebt? Das neue Ich, das mit Christus auferstandene Ich, das in Neuheit des Lebens wandelt. Dieses Ich lebt. Jesus sagte, ich lebe und ihr sollt, ihr werdet auch leben. Nicht im alten, sondern im neuen Leben werdet ihr auch leben. Denn wenn ich lebe im Auferstehungsleben, im Zoe-Leben Gottes, so werdet auch ihr in diesem Leben leben. Also auch hier haben wir mehrere Ichs. Und es ist so wichtig, dass wir eine Offenbarung bekommen von diesen verschiedenen Ichs. Denn dann wird das Ganze klar, kommt, weicht die Verwirrung, weicht der Nebel und zieht Klarheit ein. Und wisst ihr, dieses Gebet, das Johannes der Täufer betete und das sich alle Weight Watchers auf die Fahnen geschrieben haben, ich muss abnehmen, er aber zunehmen. Dieses Gebet ist nur zum Teil ein christliches Gebet. Es ist nur zum Teil ein Gebet, das sich für die neue Schöpfung ziemt. Denn welches Ich muss abnehmen? Nicht das zu dicke Ich, nein, das alte Ich. Das an deiner Seele, das Ich, was noch im Alten verhaftet ist, deine schlechten, minderwertigen Gedanken, dieses Ich, das ja eigentlich schon gekreuzigt ist, lass es abnehmen, halte es für tot, halte es für entkräftet, halte es für ans Kreuz geheftet, dass es dir keine Sorgen mehr macht, nicht mehr in die Quere kommt. Dieses Ich muss abnehmen. Aber das neue Ich, das erlöste Ich, muss doch nicht abnehmen. Das ist doch in dem, der zunehmen muss, enthalten. Wir sind doch in Christus auferweckt, in ihm zur Neuheit. Dieses Ich muss doch nicht abnehmen. Dieses Ich, dieses neue Ich soll doch zunehmen. Und ja, ich kann mitsingen, wenn sie gesungen haben, und man sieht dieses Lied, More of you and less of me. Ja, man kann das mitsingen, wenn du an dein altes Ich denkst. Ja, wenn du an dein altes Ich dabei denkst, dieses less of me, dieses weniger von mir, dann denk, okay, bye bye, schlechte Gedanken, bye bye, tschüss, auf nimmer Wiedersehen, ja, Minderwertigkeitsgefühle, Traurigkeiten, Sorgen, Ängste, dieses Ich nimmt ab. Aber bitte, bitte denke nicht an dein wahres Ich. Denn was ist dein wahres Ich? Dein wahres Ich ist Geist. Dein wahres Ich ist aus Gott. Ihr seid aus Gott. Dein wahres Ich ist für immer vollkommen gemacht. Dein wahres Ich ist für immer erlöst, für immer im Plus, für immer wunderschön, für immer im Sieg. Dein wahres Ich muss nicht mehr abnehmen. Und darum hat die christliche, sogenannte christliche Selbstverleugnung oft nicht klar gewusst, was verleugnen wir denn. Doch um Gottes Willen, um Christi Willen, doch nicht unser ganzes Ich. Dann bremsen wir die neue Schöpfung aus. Man hat den Leuten gesagt, komm du ja nicht zu sehr vor. Alle Ehre dem Herrn. Gibt ja den Heiligen nicht zu viel Ehre. Wisst ihr, das wird so deutlich in dem Wort von Friedrich Nietzsche, der sagte, und er verachtete das Christentum, er verachtete die Christen, die Schwachheit, die Niedrigkeit, diese Lebensverneinung der Christen, und er sagte, und das war eine bestechende Logik, er sagte, ganz klar, damit Gott alles sein kann, muss der Mensch nichts sein. Ist eine bestechende Logik, oder? Damit Gott maximal verehrt wird, muss der Mensch aus dem Weg. Und das konnte Nietzsche nicht akzeptieren. Darum hasste er das Christentum. Und so oft haben wir als Christen auch so gedacht. Herr, nicht mir gibt die Ehre, sondern dir allein. Nicht meinem Namen, nicht mir, nicht ich, du allein, Christus allein, hört sich so gut an. Und um den Ausdruck von Markus von gestern zu borgen, es ist so viel Lüge in dieser Wahrheit. Es ist so viel Lüge. Amen. Wisst ihr, was ist, wenn Gott nicht allein verherrlicht sein will? Amen. Wenn Gott sagt, ich bin nicht maximal verherrlicht, wenn ich alleine die Ehre bekomme, ohne euch. Wisst ihr, wann ich maximal verherrlicht bin? Wenn ich maximal verherrlicht bin in meinen Söhnen und Töchtern. Wisst ihr, Gott will nicht allein gewinnen. Er will mit dir, er will mit uns, er will mit uns allen gewinnen. Und die Lüge der Jahrtausende ist, damit Gott alles sein kann, muss der Mensch nicht sein. So bestechend diese Logik ist, so falsch, so grundfalsch ist sie. Damit Gott alles sein kann, muss er alles in dir sein. Muss er alles im Menschen sein. Muss er alles in dir zur Geltung kommen. Und wenn du dich selbst zur Gänze verleugnet und aus dem Rennen nimmst und aus dem Weg räumst und sagst, du allein, Jesus, du allein, nicht mich, nichts von mir, dann hast du Jesus Christus seiner maximalen Ehre beraubt. Du hast ihn beraubt. Du hast seine Ehre minimiert, wo du dachtest, du wirst sie steigern. Mir ist es so aufgegangen, dass da es neue Lobpreislieder gab, die besungen haben, stellt euch diese Irrlehre vor. Ich sage es in Anführungszeichen. Wer wir sind in Christus. Und das haben sie als Lobpreis verkauft. Dabei weiß doch jeder, Lobpreis ist Christus allein. Da darf es nicht um mich gehen. Da kann ich doch nicht mich besingen. Da kann ich doch nicht den Gläubigen besingen. Und was er oder sie ist in Christus, Das Eigenartige aber war, dass der Heilige Geist diese Lieder bestätigte, bekräftigte und eine stärkere Salbung auf sie legte. War das eine dämonische Salbung? Hier wird doch die Ehre Christi geschmälert. Von wegen. Der Heilige Geist freute sich so immens, dass endlich Lobpreislieder hervorkamen, die besungen haben, wer ich bin in Christus, dass das mit einer starken Salbung bestätigt hat. Eines dieser Lieder ist das Nie mehr zurück. Habt ihr gemerkt, wie die Salbung zugenommen hat? Dankeschön. Habt ihr gemerkt, wie der Heilige Geist solche Lieder bestärkt hat, wo es um Christus im Gläubigen geht? Nicht um den Gläubigen ausgespielt, in Konkurrenz zu Christus. Nein, um Christus in mir, um Christus in dir, um dein wahres Ich, dein göttliches Ich, dein Ich, an dem der Herr alle Freude hat. Ich bin so dankbar für diese Lieder, weil der Heilige Geist, sie sind wirklich aus der Offenbarung des Geistes. Und wir brauchen eine Offenbarung unserer Einheit mit Christus. Wisst ihr, bis vor wenigen Jahren habe ich einen wichtigen Vers, 1. Korinther 6, 17. Wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Ich hätte diesen Vers, ich hätte ihn für eine Irrlehre gehalten. Was? Wir? Ein Geist? Verwoben, verschmolzen, amalgamiert mit Christus? Oh Gott, bewahre! Ja. Ich will doch nicht Christus die Ehre streitig machen. Wir dachten immer in dem Modell der Trennung. Gott oben, ganz da oben, ich ganz da unten. Ich werfe mich in den Staub, dann ist er maximal verherrlicht, dann bin ich aus dem Weg. Aber Christus wollte es anders. Christus denkt nicht mehr in dem Paradigma, in dem Modell der Trennung. In dem Modell der Trennung denkt jede Form der Religion und Religiosität. Aber das Christentum denkt in der Form der Einheit. Christus und ich vereint. Christus und uns ich eins. Dass sie alle eins seien. Du in mir und ich in ihnen. Und du in ihnen verherrlicht, Vater. Wisst ihr eins, die Rebe am Weinstock. Verbunden. Sein Lebenssaft fließt durch mich. Das Glied vereint mit dem Körper. Mit dem Leib, mit dem Haupt, ein Lebenskreislauf, ein Strom, vereint, er in mir, er in dir. Das ist so eine tiefe Offenbarung, das ist so ein Paradigmenwechsel, so eine Revolution im Denken. Ich nenne es eine kopernikanische Wende im Denken. Wir dachten immer, Gott, Christus allein, aber er sagt nein. Du kannst gar nicht mich allein anbeten. So wie du bist, wenn du versuchst, mich allein anzubeten, wo wirst du enden? In der hemmungslos religiös verkappten Selbstsucht. In der Religion wirst du enden. Du wirst Christus schreien und dich selbst meinen. Du wirst Christus anschauen und dich selbst erleben im Lobpreis. Weil du nicht wirklich positioniert bist. Du kannst erst Christus allein anbeten, wenn du gelernt hast, Christus in dir zu sehen und zu verherrlichen. Leute, wir haben ein paar Stufen in den letzten Jahrzehnten, vielleicht sogar in den letzten Jahrtausenden Christentum übersprungen. Weißt du, was die Tragik ist? Man hat den Christen die Kindheit genommen. Sie haben sich 2 Wochen bekehrt, sie waren 2 Wochen bekehrt und man hat gesagt, wo stecken wir dich hin? Kinderdienst? Straßeninformation? Wer ist bereit als treuer Christ? Geht man so mit neuen Kindern um? Das Erste, was neue Kinder haben dürfen, es darf um sie selbst gehen. Und da ist Gott keine Ausnahme. Er will, dass es den neugeborenen Gotteskindern, dass sie einmal im Mittelpunkt stehen dürfen. Im Mittelpunkt stehen dürfen, wer sie sind. Wie geliebt, wie bedingungslos angenommen, angekommen, geliebt, gewollt, hinreißend schön sie für die Eltern sind, ohne irgendeinen Dienst, ohne irgendeine Gegenleistung, ohne irgendwas vorweisen zu müssen. Sie dürfen, wisst ihr, wie lange die erste Gemeinde in Jerusalem, wie lange sie in Salomos Säulenhalle im Tempel gesessen sind und den Aposteln zugehört haben. Nicht Stunden, nicht Tage, nicht Wochen, sondern Jahre. Es sind Jahre über Jahre über Jahre über Jahre ins Land gegangen, wo die Apostel wie Petrus nichts anderes getan haben, als die neugeborenen Kindlein im Wort zu waschen. Übrigens das Gleiche, was der Apostel Paulus in der Halle des Tyrannus tat in Ephesus. Tausende von Stunden haben sie nicht gedient. Sie haben sich gegenseitig geholfen mit Essen, mit Kochen, mal auf die Kinder schauen. Das schon vielleicht, so aus der Liebe, ganz unkompliziert. Aber sie haben jahrelang den Aposteln zugehört. Sie blieben in der Lehre der Apostel. Wir lesen das zusammengerafft im Zeitraffer in wenigen Kapiteln der Apostelgeschichte. Aber wisst ihr, wie lange es dauerte, bis sich ein Stephanus erhob, voll Heiligen Geistes und voller Vollmacht? Jahre! Und wir wundern uns, wenn nach ein paar Wochen die Leute noch nicht voll stramm stehen. Versteht irgendjemand, hat irgendjemand einen Bezug dem, was ich sage? Irgendjemand weiß, von was ich rede? Oder geht's nur mir so? Wisst ihr, wir haben keine Kindheit gehabt. Wir durften nie Gotteskinder sein. Wir mussten immer als Soldaten, man hat uns schlecht ausgebildet, verheizt, an die Front geschickt. Ja, und wirklich, man hat uns die Kindheit genommen, man hat uns desillusioniert. Bevor wir genügend Liebe aufsaugen konnten, dass uns diese Verletzungen nichts ausgemacht hätten, hat man uns durch den Fleischwolf gedreht. Und es gab viele Verwundete. Die christliche Armee ist die einzige, die ihre Verwundeten erschießt. Irgendwas, meine Lieben, ist da schiefgelaufen. Irgendwas haben wir nicht verstanden. Irgendwo kam der Wurm rein. Und jetzt sagt der Herr, ja, ich möchte an den Punkt kommen, wo Christus alles und in allem ist. Da ist das Endziel, ihr habt recht. Aber bevor ich euch dahin bringe, dass ihr Christus allein anbetet und anbeten überhaupt könnt, nehme ich Dampf raus aus eurem Leben. Bevor wir dahin kommen, schalte ich einige Gänge zurück und ihr dürft eure Kindheit nachholen. Ihr dürft in den Armen des Vaters ruhen und ihr dürft nicht bloß Stunden auf einer Konferenz, nicht bloß Wochen, ich sage euch eine gute Botschaft, ihr dürft Jahre wieder Gotteskinder sein. Ohne Dienst, ohne Leistung, ohne Martha, wie Maria, wie Johannes. Einfach ihn anschauen. Einfach ihn genießen. Einfach euch lieben und knuddeln lassen. Und tanken und absorbieren und aufsaugen und euch in den Schlaf lachen. Ihr dürft wieder Kind sein. Das ist die gute Botschaft des Werkes der Wiederherstellung, der Reformation, was der Vater tut. Denn vorher kann er nicht uns gebrauchen als Armee, als Diener Christi. Wisst ihr, wir müssen als erstes Mal wieder Kind sein dürfen. Als erstes Mal in die Arglosigkeit, in die Unschuld, in die Unbekümmertheit, in die Geborgenheit, in die Leichtigkeit, in die Mühelosigkeit Gottes hineinkommen, damit wir dereinst einmal, so wie es in Hesekiel steht, bei unserem Dienst wie die Priester damals, nicht Schweiß vergießen, nicht mehr schmitzen müssen. Die Mühelosigkeit kommt aber aus dem Dienst der Liebe. Aus, dass wir, wisst ihr, wir müssen so, wie lange haben wir es nötig, abgefüllt und abgesättigt zu werden mit Liebe und Freude? Wie lange? Ich sag's dir, solange bis es aus all deinen Poren dringt, bis es aus allen Poren schwitzt, solange bis du es aus deinen Augen leuchtet, bis wir die Sonnenbrillen verteilen müssen, weil ihr so voll Herrlichkeit strahlt, stärker als Plutonium, stärker als Uran. Jetzt kommt die Herrlichkeit hervor. Wisst ihr was? Overflow passiert dann, wenn ihr voll seid. Und Leute, ihr seid noch lange nicht voll. Noch lange, lange, lange nicht. Wer von euch möchte schneller voll werden? Wir haben keine Jahre mehr Zeit. Soll ich euch dafür was sagen? Schmeißt euch in den Strom. Schmeißt euch rein im Lobpreis. Füllt euch ab. Wisst ihr, mir ist es total egal. Mir ist total egal, was die Leute denken. Ich habe heute in dem Strom Gottes abgelacht. Der Vater hat mir eingeschenkt im Lobpreis. Ich bin aufgefüllt worden. Und jetzt darf ich ein bisschen was überfließen und überschwappen lassen aus dem Whirlpool seiner Liebe. Ist nicht herrlich? Wir haben so ein herrliches Leben. Ist nicht traumhaft? Leute, wir müssen so viel verlernen. Wir dürfen so viel vergessen. an Beschwerlichkeiten, an Lasten. Wir haben so ein herrliches Leben. Es ist noch gar nicht wirklich da tief drin angekommen. Noch immer denken wir irgendwie, zwick mich. Sag mal deinem Nachbarn, zwick mich. Und du darfst mal hinkneifen. Aber weißt du, was ich sage? Du spürst es, es ist kein Traum. Es ist zu schön, um wahr zu sein, aber es ist doch wirklich wahr. Sag mal, es ist wirklich wahr. Hey, wir zählen euch nicht Onkel Markus Märchenstunde. Seid ihr alle da? Der Kasperl ist da. Nein, der Freudenbote ist da. Der Herold, ich habe euch gute Botschaften mitgebracht. So lange war das Evangelium Drohbotschaft. Wehe, 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 wenn ich auf ein Ende sehe. Aber wisst ihr was? Das Ende ist nur gut. Wir kennen, darf ich was verraten? Dein Schlusskapitel ist schon geschrieben. Die Fete ist schon organisiert. Der Champagner im Himmel schon kalt gestellt. Leute, wenn wir da einziehen. Oh, when the saints come marching in. Oh, when the saints come marching in. Lord, I want to be in that number. Oh, when the saints come marching in. Und ich sag dir was, du wirst dabei sein in dieser Schar. Du brauchst dir nur sagen, ich will dabei sein in dieser Zahl. Du wirst dabei sein. Das steht schon fest. Unauslöschbar. Die Seite darf nicht mehr angetastet werden. Die letzte Seite deiner Reise. Das letzte Kapitel ist schon geschrieben. Im atombombensicheren Bunker aufbewahrt. Da kann kommen, was will. Dein Happy End ist gesichert. Halleluja. Es gibt noch paar Rumpeleien und es gibt noch paar Rütteln und Schütteln unterwegs. Aber eins weißt du, die Geschichte geht gut aus. Amen. Wisst ihr, es war so wichtig, in spannenden Filmen, Mehrteilern, als Kinder, wenn der Papa schon den Film gesehen hatte, geht's gut aus. Und wenn wir wussten, ja, es geht gut aus, dann waren wir happy, dann schliefen wir gut, egal wie spannend es war, in welch großer Gefahr unser Lieblingsheld auch war. Wir wussten, es geht gut aus. Sag mal, es geht für mich gut aus. Es geht für mich gut aus. Das ist absolut sicher. Das ist absolut sicher. Wisst ihr, das ewige Wort Gottes, Gott, der nicht lügen kann, verbirgt sich dafür. Es geht gut aus. Der Teufel will diese Wahl verschleiern, er liebt sie nicht, aber er kann es nicht mehr verhindern. Es ist nicht aufzuhalten, durch keine Horden der Hölle, durch keine Dämlichkeiten und Dummheiten deinerseits. Es ist nicht mehr aufzuhalten. Du kannst machen, was du willst. Du hast für immer einen Stein im Brett bei ihm. Du bist für immer sein Liebling. Du bist für immer sein Mädchen, du bist sein Schoßmädchen, du bist beim Papa für immer in Ordnung, für immer okay. Du kannst Handstände schlagen, du kannst seine Liebe testen, indem du garstig bist und drauf lossündigst und er würde nichts anderes sagen, wie es Luther sagte, sündige tapfer. Luther sagte das auch, kann er sowas sagen? Na, ganz klar kann der Vater sowas sagen, weil er eins weiß. Mach doch. Wenn du glaubst, du kannst deine Sünde ärgern, dann tu's doch. Sündige drauf los, bitte. Wie der Cowboy, dem der andere, der Feigling mit der Pistole rumfuchtelt. Und der richtige Hero, der richtige Held sagt, drück doch ab. Gott schaut dir in die Augen. Und du sagst, und ich gehe mit dem anderen Mann ins Bett und dann zeige ich dir Gott. Ich will auch mal leben. Und ich mache auch das und ich heirate den und mach das und geh weg und ich gehe in die Welt und ich mache meine Karriere und ich mache das und ich zeig's dir Gott. Weißt du, was Gott sagt? Er schaut dir in die Augen und sagt, tu's doch. Hast du dann noch Bock, sag mal ehrlich, hast du dann noch Bock, es zu tun? Hast du dann noch Spaß drauf, loszusündigen, wenn dein Papa so cool drauf ist? Du merkst eins, das zieht nicht, die Nummer zieht nicht mehr. Du kannst den Papa nicht mehr schocken. Du kannst sündigen von früh bis spät, den ganzen lieben Tag lang. Du kannst sündigen auf Teufel komm raus und der Teufel wird sich auch noch freuen. Aber eins sage ich dir, den Papa kannst du nicht mehr schocken. Und angesichts dieser Erkenntnis, dieser Offenbarung, ich sage dir ganz ehrlich, vergeht's dem dämlichsten Sünder das Sündigen. Es macht einfach keinen Spaß mehr. Wer will denn sündigen, wenn es nicht mehr verboten ist? Das Sündigen macht doch nur so lange Spaß, wie verboten ist. Und der Papa sagt, tu's doch. Und auf einmal merkst du, ey, nee, ich entscheide mich doch lieber für die Freude. Ich entscheide mich doch lieber für die Liebe. Ich entscheide mich doch lieber für die Angst- und Sorgenfreiheit. Ich entscheide mich doch lieber dem Teufel nicht, mit zu viel zu flirten. Ist doch besser mit dem Papa auf dem Schoß als mit dem Teufel. Also ich weiß, wie doof man sein muss, aber ich weiß nicht, ist das eine Frage, ist das eine Wahl? Devil oder Papa? Also ich glaube, es ist keine Wahl. Wisst, wir brauchen bloß einen klaren Blick, was Tatsachen sind. Und der Teufel hat ausgeteufelt. Hat ausgeteufelt. Er ist aufgeflogen als Loser. Er ist aufgeflogen. Hat verloren. Die Lügen ziehen nicht mehr. Er ist an den Pranger gestellt. Er wurde beworfen mit Eiern. Ich sag dir, hau dein Ei drauf. Hau eine Tomate drauf. Kauf ihm nichts mehr ab. Dem alten Loser. Kauf ihm nichts mehr ab. Er steht nackt und bloß da. Und weißt du was? Selbst das Buch Jesaja offenbart uns schon, wie er wirklich drauf ist, was für ein Wicht er ist. Was? Der kleine Hosensch hat den ganzen Erdkreis erregt. Der kleine Wicht. Steht drin. Lies nach. Jesaja 14, Hesekiel 28. Du wirst merken, wir werden uns verwundern, was das für ein kleiner Typ war. Was das für ein unbeeindruckender, uninteressanter Wicht war. Er hat sich bloß aufgeplustert wie so ein Pfau. Er hat sich interessant schillernd dargestellt. Er hat sich verkleidet. Er hat sich dir lieb Kind gemacht, als ob er interessanter wäre als der Vater. Aber es stimmt doch gar nicht. Er kann gar nicht mithalten. Sobald diese Maske runtergezogen ist, ich sagte, er ist eine Mickey Maus mit einem riesen Megafon. Er ist wie ein brüllender Löwe, aber er ist kein brüllender Löwe. Der wahre brüllende Löwe hat den Siegesschrei, der Löwe von Juda. Er ist der wahre Löwe. Der andere ist der Teufel ist nur der Nachäffer. Er ist wie ein brüllender Löwe. Ach, Halleluja, haben wir nicht einen guten Gott. Halleluja. Und wisst ihr auch, wer sich auf das Negative fokussiert, der wird vom Negativen angezogen. Das ganze Sündenbewusstsein, das ganze, oh, ich darf nicht, oh, ich soll nicht, oh, weh mir, wenn ich sündige. Wozu hat es geführt? Doch zu noch viel, viel, viel mehr Sündigen. Die ganze Verklemmung, kann dir jeder Klosterbruder sagen. Jeder Versuch, die Sünde zu meiden, hat dich noch mehr sündigen lassen. Das ist wirklich so. Sobald du endlich abbrechen willst mit deiner Sünde, fängst du erst richtig an zu sündigen. Dann erlebst du es, ihre Macht, ihre bezwingende Macht. Weil wenn du auf eine ganz andere Ebene gehoben wirst, nicht mehr Sündenbewusstsein, sondern Gerechtigkeitsbewusstsein, Gnadenbewusstsein, ein für alle Mal vollkommen gemacht, auch durch Sünde nicht mehr anzukratzen. Identität entscheidet sich nicht durch Leistung, sondern durch Geburt. Du bist von ihm geboren. Auch wenn das auf das Auto des Adligen der Vogel dann ist das immer noch das Auto des Adligen. Auch wenn der Prinz August mal ausrastet, was mal vorkommt, er ist und bleibt der Prinz. Du darfst mal ausrasten und bleibst Königssohn. Du bleibst Königstochter. Du bist durch Geburt für immer durch deine Identität beim Vater verbürgt. Und das ist so wunderbar, das ist so herrlich. Und in diesem Bewusstsein hören wir auf mit Sündigen. Hören wir auf mit Sündigen. Der Weg, die Sünde zu vermeiden, ist nicht, sich mit Sündigen zu beschäftigen. Er ist mit Ebenenwechsel. Der Sieg findet auf einer ganz anderen Ebene statt. Manche sagen, wenn du zu viel Gnade predigst, oh, 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 dann verführst und verleihst du Leute zum Sündigen. Nichts könnte der Wahrheit ferner stehen. Paulus sagt, sollten wir sündigen, damit die Gnade umso mächtiger wäre. Er sagt, das sei ferne, dass du gar nichts verstanden. Das ist eine bestechende Logik, eine Baum der Erkenntnislogik, eine teuflische Logik, so ähnlich wie die Logik, damit Gott alles sein kann, muss der Mensch nichts sein. Aber die Wahrheit ist doch die, die uns in Römer 6, 14 entgegentritt, ein für alle Mal. Sünde wird nicht über euch herrschen. Sünde wird nicht über euch herrschen, weil ihr nicht unter Gesetz seid, sondern unter Gnade. Es gibt nur einen Grund, warum Sünde nicht mehr herrschen kann über dich. Weil du unter Gnade gegangen bist. Du warst schon immer unter Gnade, aber hast es nicht gewusst. Du hast die Peitsche geschwungen auf deinen gepeinigten Rücken. Du hast dich gegeißelt. Du hast dich runtergeputzt und runtergemacht. Aber in Wahrheit warst du schon immer unter Gnade. Aber jetzt trittst du vom Bewusstsein ein in die Gnade. Und wenn du das weißt, kommt Geist und Seele in Kongruenz, in Übereinstimmung. Du synchronisierst deinen Geist mit der Seele. Die Wahrheit, die im Geist schon immer wahr war. Du warst schon immer sündenfrei in meinem Geist. Jetzt erkennst du es. Es fällt wie Schuppen von deinen Augen. Und du erkennst diese wunderbare, nie mehr unumkehrbare Wahrheit. Du erkennst es. Die Katze ist aus dem Sack. Du kannst sie nicht mehr, du kannst die Lüge nicht mehr zurückhalten. Du kannst es nicht mehr stoppen. Du kannst die Offenbarung nicht mehr ungeschehen machen. Du weißt sie nun mal. Du kannst nicht mehr so tun, als wüsstest du sie nicht. Du weißt, dass du weißt, dass du einfach weißt, dass du unter Gnade bist. Und ich sag dir eins, wenn der Teufel weiß, dass du es weißt, hat sich's ausgewusst für ihn. Dann zieht er ab. Er probiert's nochmal, er testet dich kurz nochmal. Aber wenn du dann die Jokerkarte ziehst, sagst Gnade, Gnade, Blut Christi, Amnestie, Vergebung. Er weiß eins, bei dir kann er keinen Stich mehr landen. Bei dir kann er nicht mehr punkten. Er geht zu den Millionen anderen religiösen Christen in diesem Land. Das Land ist voll, wo er willfährige Opfer findet, die ihm Tür und Tor öffnen. Komm doch zu mir, ich gebe die Peitsche. Komm, Folterknecht, komm, Gesetzlichkeitspeitsche, komm und peinige mich, komm, martere mich, Verdammnisgeister, kommt herein, mein Haus ist schön geputzt, wie wir es eben auch machten, 15, 20, 30, 40 Jahre lang. Aber heute Abend ist Schluss damit. Wenn der Postbote kommt und liefert ein Paket mit Klapperschlangen ab, was sagst du dann zu ihm? Zieh ab, sagst du zu ihm. Wenn der Dieb kommt zu stehlen, zu schlachten, umzubringen und er räumt dir deinen Farbfernseher raus, deinen schönen Flachbildschirm, ja? Und was weiß ich was, deinen Computer, deine schönen Möbel, deine Vasen, er kommt und räumt dir das raus. Sagst du, darf ich dir helfen, bitte? Nein! Du schmeißt ihn raus, wenn der Teufel deine Gedanken kommt und sagt, sollte Gott gesagt haben, soll das nicht verführerische Lehre sein, die du heute Abend gehört hast? Solltest du nicht auf der sicheren Seite sein, wenn du dich ab und zu noch grämst, ob du nicht Gott missfallen hast? Dann wirst du ihm sagen, zieh ab, weiche hinter mich, Satan. Denn es steht geschrieben, Sünde wird nicht über mich herrschen, weil ich nicht mehr unter Gesetz bin, sondern unter Gnade. Sagen wir es mal gemeinsam. Sünde wird nicht über mich herrschen, weil ich nicht unter Gesetz bin, sondern unter Gnade. Nochmal, sondern unter Gnade. Sondern unter Gnade. Sünde wird nicht über mich herrschen. Sünde wird nicht über mich herrschen. Nie mehr wird Sünde über mich herrschen. Nie mehr wird Sünde über mich herrschen. Wisst ihr, seid frei. Ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit macht euch frei. Halleluja, wir dienen einem guten Gott, einem herrlichen Gott. Und ich dachte früher, ja, ich muss meine Seele verleugnen. Ich muss mein Fleisch kreuzigen, mein Fleisch verleugnen. Ich muss schauen, dass ich alle schlechten Angewohnheiten und Gedanken loswerde. Bullshit. Amen. Wie wandelst du im Geist? Es steht doch klar drin, lies doch mal. Galater 5, 16. Wandelt im Geist und er werde die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Das Glas kannst du halb leer oder halb voll sehen. Den einen nennt man Pessimisten, den anderen Optimisten. Kannst du mir eine Sache verraten? Wie willst du noch Pessimist sein, wenn das Ende schon feststeht und dein Happy End ein für alle Mal unverrückbar gut ist? Kannst du mir verraten, wie du angesichts dieser Wahrheit noch länger Pessimist sein kannst? Und sagen, auf das halb leere Glas schauen kannst? Kannst du mir das mal verraten? Macht doch keinen Sinn. Christen sind die wahren Optimisten. Es gibt diesen Optimists Club, dieses Optimists Creed. Es gibt in der Welt Leute, ich sage, denken so positiv. Aber die Christen sind meistens traurig. Der Teufel hat auf ihn rumgetrampelt. Aber ich sagte, ein Christ muss Optimist sein. Ein Christ sieht das Glas immer halb voll. Und weißt du, ein Christ lebt nicht im Sieg, indem er sich mit dem halb leeren Glas, sprich dem Problem, beschäftigt. So ein Christ schaut nicht aufs Problem, ein Christ schaut auf die Lösung. Ein Christ ist kein Thermometer, ein Christ ist ein Thermostat. Ein Christ beklagt sich nicht, wie schlecht der Status quo ist, wie schlecht die Welt ist. Ein Christ verändert was dran. Ich kann dieses Endzeitgewäsch nicht mehr hören. Oh, die Politik, die Wirtschaftskrise, alles so schlecht. Du bist berufen, wir haben es gestern gehört, die Antwort zu sein. Der Josef, der Daniel zu sein in dieser Zeit. König Esther zu sein, gesandt, berufen für eine Zeit wie diese. Erhebt euch, Söhne und Töchter des Allerhöchsten. Das ist die Wahrheit. Christen sind nicht Leisetreter. Christen sind nicht Miesmacher. Christen sind Menschen des Widerspruchs, wo immer Pessimismus sein hässliches Haupt trägt, wo immer Negatives hervorkommt, wo dieser Fäulnisgeruch von Bitterkeit, Neid, Negativität, Sorgen, Angst, Streit sich auch nur einen Hauch erheben will. Christen bereiten dem den Gar aus. Sie sind so dominant gut, so dominant gut drauf, so ständig gut drauf, so unverschämt gut gelaunt, so unverschämt freudig, so fröhlich, so strahlend, so siegreich, dass es 100 Meter gegen den Wind gesehen und gerochen wird. Das bist du. Ich rede von niemand anderem als nur von dir. Und heute hörst du die Wahrheit, die du vor 20 Jahren bei deiner Bekehrung hättest hören sollen. Aber der Champagner ist entkorkt. Der Jahrhunderte alte Freudenwein ist entkorkt. Ich sag's dir, berausch dich dran. Ich sag dir eins, die Freude beim Herrn, das Berauschen des Geistes hinterlässt keinen Kater. Manche erinnern sich noch an Silvester, war doch vielleicht ein Gläschen zu viel. Ich sag dir, bei Gott kannst du nicht viel genug saufen. Weißt du was, Martin Luther hat damals Sauflieder für die Kirche reklamiert. Er hat Sauflieder geschrieben. Und ich finde es so toll, bei Heiko ist er nicht wunderbar, dieser Hirtenpapa, wenn er das Abendmahl macht, berührt mein Herz. Und bei Heiko und Heike und bei Markus, hey, ich finde es so toll, wenn sie dann singen, trink, trink, Brüderlein, trink, lass doch die Sorgen zu Haus. Hey, ich finde das so genial, das will Gott. Wisst ihr, warum es Sauflieder gibt? Nicht für die Kneipen, nicht für die Bars, nicht für die Diskos, sondern für die Gemeinde! Wisst ihr, man hat uns die Lüge, man hat das Gesicht lang gemacht und denken, oh, die Freunde der Welt, die dürfen saufen, die dürfen Spaß haben, die dürfen auf den Putz sauen, die dürfen über die Stränge schlagen und wir Christen, bah, wir haben fades, frommes, spießiges, altbackenes Leben. Ich sag dir eins, das ist eine Lüge. So war es nie gedacht, so war es nie geplant. Und jetzt werden die Christen bekannt als die, die am meisten Spaß haben. Ja, berauscht von deiner Salbung tut uns wohl. Brauchen wir Drogen noch Alkohol? Halleluja. Das ist die Wahrheit. Das ist einfach die Wahrheit. Ich kann auch nichts dafür. Manche sagen irgendwie, hey, dass die Bibel immer so erfolgt, dass du immer so über Erfolg reden musst, über Sieg, über Freude. Darf ich was sagen? Ich war früher ein richtiger Bußprediger. Ich habe Hölle und Schwefeldampf gepredigt. Ich war von Keith Green und Jonathan Edwards Sünder in der Hand eines schrecklichen, zornigen Gottes. Und die Bogensehne ist bis zum Zerreißen angespannt. Und der Pfeil tropft schon mit dem Blut vom Herzen des Sünders. Es gibt kein Entrinnen. Und die Leute haben ihre vor 300, 400 Jahren große Erweckung in den USA. Sie haben ihre Fingernägel hineingekrallt. Sie haben gezittert vor Schrecken und haben sich aus schierer Angst bekehrt. Und so toll es ist, wenn sich Menschen bekehren, auch doch eine Drohbotschaft, heißt nicht auch nötig, sie hereinzukommen? Naja, immer schon besser als wie Karl der Große, der das Schwert an den Hals legte und sagte, Taufe oder Tod. Ja, kleiner Fortschritt war es schon. Aber immer noch Drohbotschaft, immer noch heftig. Aber wie wird's euch gehen,
wenn ihr goldene Hochzeit habt und euer Liebster und du fragst ihn, na Schatzi, würdest mich eigentlich noch mal heiraten? Oder sag mir, warum hast mich eigentlich geheiratet? Dann sagt er, du, um ehrlich zu sein, ich hatte keine Wahl. Verstehst du? Du hattest Geld wie Heu. Ich war ein armer Schlucker. Und wer legt sich schon gern mit deinem Papa an, nachdem ich schon, ich wollte ihn nicht mehr absagen. Ich habe den Weg des geringsten Widerstands gewählt. Ich wollte mir Ärger ersparen. Ich dachte, ich bin aus dem Schneider, also habe ich eine gute Partie gemacht. Ich habe dich geheiratet, ganz ehrlich. Würde das euch sehr romantisch vorkommen? Und wenn dann der Sünder, der mal einst im Himmel steht, und der Herr ihn fragt, sag mal, mein Junge, sag mal, mein Mädel, warum hast du dich eigentlich bekehrt? Und dann käme die Antwort, naja, Gott, möchtest du vielleicht gerne in der Hölle brutzeln? Verstehst du, wir haben Bekehrung manchmal praktiziert wie der Bankräuber, der die Öffnung des Revolvers an die Schläfe hält und sagt, Geld oder Leben, Bekehrung oder Hölle, turn or burn. Und wer, muss ich ganz ehrlich sagen, wer möchte es schon ganz gern ein bisschen heißer haben als in der Sauna? Gegrillt und geröstet. Wisst ihr, wie es bis fürs Herz des Vaters sein muss, wenn er weiß, aha, er war das kleinere Übel? Das kann doch nicht mehr Evangelisationsstrategie sein, dass wir ihnen das Höllenfeuer heiß machen. Wisst ihr, ich habe mich anders bekehrt, das war auch pure Gnade. Als ich mich bekehrte, wusste ich nicht, dass ich, wenn ich mich nicht bekehre, in die Hölle müsste. Ich wusste es einfach nicht. Ich habe mich bekehrt, weil mir jemand sagte, dass du Jesus als Freund haben kannst. Ich wollte ihn als Freund haben. Ich wollte seine Liebe haben. Ich wollte sein Leben haben. Ich wusste nichts von Hölle. Ich wusste nichts von Zwang. Ich wusste nichts von Drohung. Zwang, Drogen und Hölle lernte ich erst in der Gemeinde kennen. Aber wie der Anfang, irgendwann habe ich mich erinnert, warum ich mich bekehrt habe. Ich habe mich bekehrt, weil ich Jesus wollte. Weil ich seine Schönheit, seine Liebe, sein Leben wollte. Wenn er mich mal fragt, warum bist du zu mir gekommen, mein Sohn, dann sage ich, ich bin wegen dir da, Papa. Ich bin wegen dir da, Jesus. Nicht um den Teufel zu entwischen, nicht um Drogen, Angst und Zorn zu entrinnen. Ich bin nur wegen dir da. Wenn es keinen Teufel gäbe, ich wäre auch da. Ist das nicht ein anderes Evangelium? Eine Frohbotschaft ohne Drohbotschaft? Vielleicht wären wir nicht immer so effizient. Und wenn es gar nicht anders geht, dann muss ich auch mit Tränen Augen von der Hölle reden. Aber nicht so herzlos, wie es manche tun. So drohend, so genüsslich, so richtend. Das hat doch mit meinem Papa nichts zu tun. So geht doch mein Papa nicht mit mir um. So geht er doch nicht mit mir um. Wisst ihr, ich bin gestern gefragt worden, wie setze ich das um? Wie kann ich mein Unterbewusstsein bekehren? Im Kopf weiß ich ja schon, dass ich bedingungslos geliebt bin. Im Kopf weiß ich ja schon, dass ich es wert bin. Aber wenn es da tief drin, wenn es das einfach nicht fassen will, wenn es das einfach nicht greifen will, was mache ich denn dann? Ich möchte ein paar praktische Tipps sagen. Zieh dich nackt aus zu Hause, stell dich vor deinen Spiegel und proklamiere Psalm 139. Welcher Vers? 15. Ich preise dich, Gott, dass ich wunderbar gemacht bin. Bekenne es so lange, splitterfasernackt vor dem Spiegel, bis du dir nicht mehr peinlich und doof vorkommst. Bis du Salbung spürst. Bis du es glauben kannst, dass es die Wahrheit ist. Ich preise dich, Vater, dass du mich wunderbar gemacht hast. Ganz nebenbei, Nebensatz. So manche Single-Probleme mit Selbstbefriedigung gehen dann auch noch. Aus Körperfeindlichkeit und Druck und unter der Bettdecke und im Dunkeln und sonst was. Wenn du da mal gar ausmachst und da vorne stehst vor dem Spiegel und sagst, ich preise dich, Vater, dass du mich wunderbar gemacht hast. Auf einmal ist im Sumpf, der Sumpf ist trockengelegt, der Boden ist entzogen. Auf einmal kannst du es glauben. Mach's so lange, mach's jeden Tag, bis du es glauben kannst. Und dann in der Früh, wenn du aufstehst, sag im Spiegel, Guten Morgen, Majestät. Wünsche wohlgeruht zu haben. Guten Morgen, hoch wohlgeboren. Guten Morgen, edler Königssohn. Ich sage, du lachst darüber. Ich sage dir eins, mach's so lange, bis du nicht mehr lachst. Mach's so lange, bis du es sagen kannst und du spürst die Salbung. Mach's so lange, bis es sich richtig anhört, richtig anfühlt. Solange du lachst, glaubst du es nicht. Glaub es dein Unterbewusstsein nicht. Ich sage dir, dein Spiegel ist dein wichtigster Freund in der nächsten Zeit. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der Schönste im ganzen Land? Wer ist der Wunderbarste? Und ich sage dir eins, es wird sofort die religiösen Geistlein auf den Plan rufen. Oh, ist das nicht stolz? Oh, ist das nicht selbstbezogen? Oh, raube ich jetzt nicht die Ehre des Herrn? Bitte vergiss die heutige Botschaft nicht. Kaufst dir, nimmst dir mit, hörst dir mehrmals an, bis du sie wirklich verstehst. Nicht bloß die Gags. Die Gags sind für heute Abend. Aber da steckt noch mehr drin. Ich will bloß, dass ihr locker seid, dass ihr es mir glaubt, dass es abnimmt. Und es ist wirklich was zum Lachen auch, was zum Freuen. Aber es ist auch was ganz Tiefes. Ganz was Tiefes. Und dann nimm Liedtexte. Gott ist so gut. Gott ist so gut. Gott ist so gut. Er ist so gut zu mir. Sing es. Sing es in der Früh. Sing es in der Dusche. Und dann erlebt mich, ich liebe ihn so. Ich ist so gut. Gott ist so gut. Er ist so gut zu mir. Ich liebe ihn so. Ich liebe ihn so. Ich liebe ihn so. Gib Gefühl hinein. Ich liebe ihn so. Er ist so gut zu mir. Er liebt mich so. Er liebt mich so. Gib Gefühl rein. Er liebt mich so. Er liebt mich so. Er ist so gut zu mir. Ich liebe mich so. Ich liebe mich so. Ich lieb, gib Gefühl rein, so. Mehr Gefühl. Ich lieb mich so, ich bin so gut zu mir. Und schon merke eins, es wird sofort schwieriger, sobald du singen darfst, musst, ich lieb mich so. Oh, Selbstsucht, Eigenlob stinkt, buh. Ich soll doch mich nicht mit selbst lieben. Oh doch. Wie laut das höchste Gebot. Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und deinen Nächsten so wie dich selbst. Amen. Darf ich was sagen? Wenn du dich nicht lernst, selbst zu lieben, das musst du lernen, denn kein Christ kann's. Kein Mensch kann's. Der Egoist liebt sich nicht. Der Egoist macht sich selbst unglücklich. Egoismus ist der Weg zum Unglücklichsein, aber Selbstliebe ist der Weg zum Überfließen und den anderen glücklich machen und selber noch glücklicher werden und noch glücklicher machen und selber noch glücklicher werden und noch mehr herschenken und noch mehr empfangen und noch mehr glücklich werden. Das ist Selbstliebe, die Gott maximal liebt, dich selbst maximal liebt und deinen Nächsten maximal liebt. Die drei Dimensionen des gelingenden Lebens. Das neue Jerusalem hat drei Dimensionen, eine Höhe, eine Länge und eine Breite. Wir sollen wachsen der Höhe und Länge und Breite der Erkenntnis Christi, dass du Gott maximal liebst, dich selbst maximal liebst und deinen Nächsten maximal liebst. Ich rede nicht von Selbstsucht. Hallo? Ich rede nicht von Eigenlob. Ich rede nicht von Selbstsucht. Wann hast du dir zum letzten Mal bei Fleurop selber Blumen schicken lassen? Wann bist du mit dir selbst losgezogen und hast dich selbst ins Kaffeehaus eingeladen? Wann hast du dich am Geburtstag und Weihnachten selbst beschenkt oder dich selbst belohnt? Klingt verrückt, aber nimm dir mal wieder Zeit für dich selbst. Und dann nimm dir Zeit für Gott. Und dann nimm dir Zeit für die anderen. Und du wirst eins merken. nachdem du Zeit für dich selber genommen hast, in Jesu Namen, wird die Zeit mit Gott umso schöner werden. Auf einmal wirst du merken, die Zeit mit Gott ist so schön, weil du bist nicht mehr hinten an, du bist nicht mehr außen vor. Der Vater ist für dich, er ist mit dir, er will dich dabei haben. Lerne, dich selbst zu lieben. Lerne, dir selber Gutes zu tun. Gott liebt dich. Warum solltest du dich selbst nicht lieben? Warum solltest du dich selbst hassen, verachten? Es gibt Leute, die schneiden sich. Und so weiter. Auch denen rate ich. Geh mit deinen zerschnittenen Händen, mit deinem nackten Körper vor den Spiegel und fang an zu sagen, ich danke dir, dass du mich wunderbar gemacht hast. Ich sage, das ist die Antwort auf Bulimie, das ist die Antwort auf Selbsthass, das ist die Antwort auf Depression, das ist die Antwort auf all das andere. Das ist die Antwort. Sei praktisch. Ich gebe euch eine Hausaufgabe mit. Bis Pfingsten. Wirklich. Das braucht so lange, bis es ein bisschen greift. Lasst es nur angewohnt werden. In der Früh, am Abend. Beim Aufstehen. Ihr schaut doch immer in den Spiegel rein, beim Zähneputzen. In der Früh, beim Kämmen. Beim Gesicht waschen. Nutzt diese Zeit. Mach diesen Test. Es gibt von dem Andrew Womack diesen Aufkleber. Schau, wen Jesus liebt. Den kannst du dir an deinen Spiegel hinkleben. Und dann sagst du, und deshalb liebe ich mich selber auch. Sagen wir es mal zusammen. Jesus liebt mich. Und deshalb liebe ich mich selbst auch. Jesus findet mich klasse. Und deshalb darf ich mich selbst auch gut fühlen. Deshalb finde ich mich selbst auch klasse. Wenn dem Herrn es gefällt, in mir zu wohnen, dann kann das Leben mit mir selber ganz toll sein. Wisst ihr, du bist nie mehr einsam. Du hast nie mehr schlechte Zeiten. Ich sagte, nach dieser Woche gehören schlechte Tage der Vergangenheit an. Ob es regnet oder Sonnenschein hat, ob du gerade beleidigt wirst oder nicht, gelobt wirst, du wirst von all dem Lob und Tadel unabhängig. Glaubst du, macht einen Unterschied, ob du Liebe tröpfchenweise mit der Pipette zu dir nimmst oder ob du im Ozean der Liebe badest? Ich sage dir eins, wenn du erstmal im Ozean der Liebe badest, wird es dich nicht mehr verletzen, wenn dir eine Flasche Lieblosigkeit übergegossen wird. Das wirst du nicht mal mehr merken. Aber ich sage dir eins, die Flasche Lieblosigkeit wird dir wehtun, wenn du Gottes Liebe nur tröpfchenweise bisher zu dir nimmst, wenn überhaupt. Das ganze Thema, ich bin verletzt, ich verletze andere. Weißt du, was rauskommt? Was rauskommt? Immer wenn du auf die Tube drückst, unter Druck kommt immer raus, was drin ist. Und wenn Liebe in dir ist, weil du im Bewusstsein der Liebe badest, im Strom der Liebe schwimmst, dreimal darfst du raten, was unter Druck rauskommen wird. Unter Stress, unter Druck, Liebe, Liebe und nochmals Liebe. Das ist so einfach, so verblüffend einfach, dass wir uns fragen müssen, wie konnten wir es so lange übersehen? Der Mr. Teufel hat wirklich Meisterleistungen verbracht, Kulissen aufzuziehen, Irrgärten, Scharaden, Illusionsspiele, Spiegel aufzustellen, wie den am Jahrmarkt, wo man plötzlich dick ausschaut, obwohl man dünn ist, oder umgekehrt. Der Teufel ist ein Lügner. Wisst ihr, das Problem ist, dass wir es manchmal nicht wissen oder nicht dran denken. Der Teufel lügt immer. Es ist aus seinem Wesen zu lügen. Er kann dir noch so viel Schönes versprechen. Er wird immer lügen. Die Welt wird dich immer belügen. Sie kann dir noch so schönes Gesicht tun. Früher oder später muss die Welt lügen. Warum? Sie muss dich betrügen. Weltliche Freunde, ich sage dir es, ich verspreche dir es, ich garantiere es, ich gebe es dir schriftlich. Früher oder später, nach dem Zeitfaktor, wird dich ein weltlicher Mensch belügen. Notwendigerweise. Er wird dich belügen, wenn er in Angst kommt, wenn er in Bedrängnis kommt, wenn er was zu verlieren hat, er wird und er muss und er wird es tun. Er wird lügen. Er wird betrügen. Vielleicht kann Erziehung und Angst, erwischt zu werden, eine Zeit lang kultivieren und zurückhalten. Aber früher oder später mit seiner Natur hervorbrechen. Er wird und er muss und er wird lügen. denn er ist aus der Natur des Vaters und er ist ein Lügner von Anfang an. Aber Christen, wenn sie begriffen haben, ich bin nicht mehr von der Welt, ich muss nicht mehr nach der Pfeife des Fürsten dieser Welt tanzen, ich bin nicht mehr, muss nicht mehr nach der Peitsche des Teufels springen, ich bin von oben, aus dem Vater der Liebe, ich bin geboren aus der Liebe, meine Heimat ist die Liebe, ich schwimme in der Liebe, ich bin voll der Liebe, ich bin Liebe. Gott ist Liebe. Wer ist in dir? Dreimal darfst du raten, was du bist. Sag mal, ich bin Liebe. Ich bin die Liebe. Nichts anderes kann aus mir kommen. Nichts anderes wird aus mir kommen als die Natur Gottes. Liebe. Liebe. Und nochmals Liebe. Wer nicht liebt, kennt Gott nicht. Aber wer Gott kennt, wer weiß, dass er die Liebe ist, wird die Leblosigkeit lassen, den schlechten, schwachen Abklatsch. Das Wasser sucht sich immer den Weg des geringsten Widerstandes ins Tal. Die Liebe sucht sich immer den besseren Weg, den überlegeneren Weg. Wenn das Gourmet, wenn das Festessen, wenn die Festtafel, wenn an Silvester bei euch die Festtafel gerichtet war, wer ging an diesem Abend noch zu Mäcki? Wer von euch ging zu Mäcki, wo hier 8 Gänge serviert wurden? Niemand. Okay, manchen hat es vielleicht, was weiß ich, manche müssen auf den Geschmack kommen, brauchen Offenbarung. Aber ich sage dir eins, du wirst nicht mehr zu Mäcki gehen, du gehst nur dann zu Mäcki, wenn es Ersatzessen gibt. Aber wenn es das gute Essen gibt, dann labst du dich an seinem Tisch. Du wirst nicht mehr von dem Zweitklassigen nehmen. Du wirst nicht mehr vom Fetten nehmen. Du wirst nicht mehr, also ich meine vom Schlechtfetten nehmen. Du wirst dich vom Fetten des Geistes nähern, das lecker und exquisit schmeckt. Wenn du das mal geschnallt hast, du wirst dich nicht mehr auf der Müllhalde bedienen. Weißt du, was Sünde ist? Müllhalde. Sünde ist Müllhalde. Sünde ist, wenn du deine Würde vergisst. Wenn du vergisst, dass du Königskind bist. Wenn du vergisst, dass du nicht mehr hassen musst. Dass du nicht mehr neiden musst. Dass du nicht mehr eifersüchtig sein musst. Dass du kein Sklave des Bösen, der Sorgen, der Ängste mehr sein musst. Warum? Weil du was siehst, was der andere nicht sieht. Ich sehe was, was du nicht siehst. Ich sehe schon das Ende. Es wird gut. Ich sehe was, was du nicht siehst. Ich weiß was, was du nicht weißt. Mein ungläubiger Arbeitskollege, mein ungläubiger Ehepartner. Ich weiß was, was du nicht weißt. Joker, du weißt mehr. Nicht, wie heißt es, Spiegelleser wissen mehr. Bibelleser wissen mehr. Du weißt was, was die anderen nicht wissen, was die religiösen Christen nicht wissen, weil sie verblendet wurden. Du siehst klar, du siehst wahr, du siehst etwas. Du siehst auf einmal, du kennst das Happy End. Angst wird gegenstandslos. Sorge wird irrelevant, wird unbedeutend, wird absolut absurd. Warum sorgen? Wie in dem Lied, ich bin Gottes Wunschkind. Wozu noch sorgen bei diesem Vater? Wozu noch fürchten bei seiner Liebe? Wozu? Warum? Du haust dir auf den Kopf und sagst, ich hier nie, wie konnte ich nur? Wozu noch sorgen? Wozu noch fürchten? Wozu noch das Negative? Ich sage, das Negative, das gehört dir nicht. Das gehört nicht zum Himmel. Und es muss geächtet werden uns Christen. Es muss genauso geächtet werden wie Betrug. Wenn du zu deinem Bruder hingehen würdest und sagen, gestern habe ich die Bank ausgeraubt, wirst du dich wahrscheinlich schämen. Du wirst dich wahrscheinlich schämen, weil es unehrlich ist. Und du wirst nicht prahlen und angeben und sagen, oh Bruder, gestern habe ich 200 Euro unterschlagen. Du würdest nicht sagen, gestern habe ich nach Strich und Faden den und den belogen. Du wirst nicht sagen, warum. Du hast ein Ehrgefühl. Aber wir sagen, ich habe mich in der Seelsorge bei dieser Schwester ausgeweint, wie schlecht es mir geht. Du sagst es ohne Skrupel. Und ich sage, es ist genauso ehrlos. Es ist genauso ungläubig. Es ist genauso unmoralisch, dich in der Seelsorge auszuweinen, obwohl es so verlockend ist, zu sagen, was für ein armer Wurm ich bin. Und ich bin so froh für die Botschaft von Markus auf der Sommerbibelwoche, der sagte, das Beste, was du einem Menschen tun kannst, der sich bei dir ausweinen will, ist, ihm das Wort zu geben, ihm zu sagen, wer er ist, ihm keine Sekunde zuzuhören, wie schlecht es ihm geht. Ich sagte, hör niemandem, keinem Christen mehr zu, wie schlecht es ihm geht. Unterbrich ihn, stopp ihn und sag ihm, wer er ist. Gib ihm Testamentseröffnung. Sag ihm, wer er ist, wie gesegnet er ist, wie über alle Maßen privilegiert er ist, egal ob er gestern die Scheidung hatte oder nicht. Er ist gesegnet, gesegnet und nochmal gesegnet. Nicht mehr Sinn und Erkenntnis, nicht mehr die Umstände, nicht mehr Lob oder Tadel bestimmen dein Leben, sondern ewige, unverrückbare, unwiderlegbare, unaufhaltsame Wahrheiten. Verbinde dich nicht damit Schwachheit. Verbinde dich nicht damit Lüge. Verbinde dich nicht damit Unglauben. Verbinde dich nicht mit diesem ganzen Schmutz und der Fäulnis. Warum auf einmal geht dir auf, dass Neid und Eifersucht irrsinnig, aberwitzig sind? Darf ich dir mal sagen, aus welcher Lüge Neid und Eifersucht resultieren? Das hat mir erst sehr gut gefallen, als Markus sagte, du bist der Nächste. Freu dich mit ihm, denn du bist der Nächste. Mit diesem Satz, ich freue mich mit dem Erfolg meines Bruders, denn ich bin der Nächste, hast du die Lüge entmachtet. Denn die Lüge sagt dir, der Kuchen ist klein und er hat ein großes Stück abgeschnitten und dann bleibt dir umso weniger. Darf ich dir eine gute Botschaft sagen? Darf ich mit der Lüge aufräumen, dass der Kuchen klein ist? Der Kuchen ist größer als das Maximum für alle. Ich sag dir, 6, 7, 8 Milliarden Menschen könnten Milliardäre werden und der Kuchen wäre noch immer nicht aufgegessen. Die Ressourcen Gottes sind unerschöpflich. Viele Menschen denken, die Ressourcen sind begrenzt. Es gibt nicht genug Erdöl. Es gibt nicht genug Bodenschätze. Die Ressourcen Gottes sind nicht begrenzt. Liebe ist nicht begrenzt. Finanzen sind nicht begrenzt. Bei Gott ist endloses Wachstum nicht bloß möglich, sondern sogar Wirklichkeit. Gott ist der Einzige, der Wachstum ohne Ende. Des seines Reiches wird kein Ende sein. Verstehen wir es? Der Kuchen ist unendlich groß. Der Kuchen deiner Beförderung, der Kuchen deines Segens, der Kuchen deiner Freuden, deiner Labsale, deiner Glückseligkeiten, der Kuchen deiner Genüsse, der Kuchen deiner Finanzen. Du kannst dich laben und sättigen und du wirst niemandem was wegnehmen. Hab keine Schuldgefühle mehr, wenn du gesegnet bist. Nimm's an! Denn wenn du es nicht tust, gibst du Jesus einen Magenschwinger. Nimm's an! Nimm dein großes Stück, hol dir Nachschlag. Und es wird dir unmöglich sein. Unmöglich. Du kannst Raupe nimmer satt sein, wie du willst. Du kannst deinen Hals nicht voll genug kriegen und du wirst immer noch viel, viel, viel zu wenig haben. Wisst ihr, die Welt kann nicht genug kriegen. Das ist eine pervertierte Imitation dessen, was Gott für seine Kinder. Er hat für dich eine nicht enden wollende Liebe. Du sollst nie genug kriegen. Immer noch mehr Liebe und noch mehr Reichtum und noch mehr Herrlichkeit und noch mehr Sieg. Dass die Welt nicht genug kriegen kann, ist eine pervertierte Kopie des Echten. Bei Gott wirst du nie genug kriegen. In alle Ewigkeit wirst du wachsen. In alle Ewigkeit wirst du dich laben. In alle Ewigkeit wirst du dich sättigen am Strom seiner Wonnen. In alle Ewigkeit wird dein Gesicht strahlen von immer herrlicheren Dimensionen, strahlenderen, gleißenderen Schönheiten seiner Herrlichkeit. Ist Gott nicht gut? Der Kuchen ist immens groß. Gott lässt neue Bodenschätze erschlossen werden, neue Technologien erfunden werden. Die Esthers, Daniels und Josefs stehen auf. Es sind für uns alle mehr als genug da, für jeden mehr als Millionen. Für Gott sind die Finanzen kein Problem. Du sagst, du redest von Millionen, ich wünschte, ich hätte 1.000 Euro mehr. Aber weißt du was? Danke ihm schon für die Reichtümer. Lass deinen Blick weiten, bestecke die Pflöcke deines Zeltes weit, weit. Dein Gott war zu klein, deine Dimension war zu klein, zu mickrig. Christen sind keine Gleisetreter, Christen sind keine armen Heuler, Christen sind keine Loser. Wir werden das Bild revidieren in einer Generation dessen, was es heißt, Christ zu sein. Die Söhne und Töchter Gottes werden offenbar in Herrlichkeit. Sie werden allen leihen, aber selbst nicht borgen. Sie werden gesegnet sein, ihr Ausgang und ihr Eingang. Sie werden so reich sein, dass das Land sie nicht ertragen kann, ihren Reichtum, weil sie eine Offenbarung haben, weil sie den Reichtum Abrahams schauen, die Güte Gottes schauen im Land der Lebendigen. Das ist dein Erbe,
Testamentseröffnung. Das ist dein Dagobert-Tag-Geldspeicher. Blankoscheck, 10 Millionen. Ich sag dir, wenn Bill Gates 10 Millionen ausstellt, er wird nicht ärmer. Bis er die 10 Millionen ausschreibt, hat er mehr als 10 Millionen dazu bekommen. So wird es dir gehen. Du wirst vielen schenken, aber keinen Mangel haben. Du wirst dich reich schenken. Du wirst dich reich lieben. Du wirst dich reich danken. Wenn du das begreifst, diese Dimensionen, diese Immensitäten, diese kolossalen, alles sprengenden Tiefen der Herrlichkeit Gottes, was dein Teil ist. Wie kannst du noch so klein denken von deinem Vater, von dir, wie der Vater, so der Sohn, wie der Vater, so seine geliebte Tochter. Es ist keine Märchenstunde, ihr Lieben. Es ist das, was wir jeden Sonntag hören sollten. Es ist das, was wir jeden Tag bejubeln, bejauchzen sollten, wenn wir das Testament eröffnen. Und ich sag's euch gleich, überlasse ich dem katholischen Priester, dieses gesegnete Buch zu küssen. Ich küsse es. Ich liebe ihn. Ich liebe sein Buch. Und vergebt mir, dass ich maßlos untertreibe. Vergebt mir meine sträfliche Tiefstapelei. Wenn ihr denkt, ich überdrehe, Leute, ihr habt doch keinen Schimmer, keinen Dunst, was es zu holen gibt. Es ist so unermesslich, so unerschöpflich. Es ist nicht enden wollende Fülle. Fülle, Maximum. Es dehnt sich aus wie das Weltall. Ein schwacher Abglanz des Himmels. Wir brauchen die ganze Ewigkeit, um auch nur annähernd mal das zu entdecken, was uns gehört. Wer dachte, ewiges Leben wird ganz schön lang, wird ganz schön anstrengend, ewig, ob es da nicht Fahrt wird, ich sag's dir, keine Sekunde wirst du missen wollen von der Ewigkeit, keine Sekunde, freu dich auf die Ewigkeit. Selbst, ich sag dir was, wenn du es in diesem Leben schwer haben solltest, wenn du manches nicht gebacken kriegst, wenn du schneller stirbst an irgendwas oder weil du schon alt bist, und sagst, ich hätte diese Botschaft vor 70 Jahren gebraucht. Was nützt sie mir jetzt? Jetzt bin ich 80. Ich sag dir eins. Freu dich, denn selbst wenn du hier nicht mehr viel holst, im Himmel, du wirst dich um den Schlaf lachen. Du wirst so genießen. Du wirst von einer Party zur anderen abfeten. Du wirst so gut drauf sein. Du wirst keine Sekunde Bedauern verspüren. Und ich sag dir, die Blinden, die Behinderten, wenn sie nur wüssten, dann würden sie sagen, Gott, eine ganze Ewigkeit lang Zeit. Manche würden fragen, warum bist du nicht traurig? Bist du nicht traurig, dass du noch blind bist? Erstens mal werden wir viele Blinde heilen. Und die, die schneller sterben, als geheilt werden können, die werden sagen, nee, ich bin der glücklichste Mensch auf Erden. Denn Gott hat eine ganze Ewigkeit lang Zeit, mich mehr als zu erstatten für den Mangel, den ich hier hatte. Lass dich berauben, lass dich übervorteilen, lass dich verletzen, lass dich beschimpfen, bespucken, lass dir dein Erbe genommen werden, lass die Peanuts, lass die Kleinigkeiten, lass es, lass das 100.000 Euro Erbe fahren. Gott hat mehr für dich, er hat mehr für dich. Er kann ihm nur mit dem Fingerschnippen 85.000 Euro erlassen. Mach doch nicht den Wahnsinn, dich zu zerstreiten mit Angehörigen wegen 100.000, 50.000 Euro Erbe, wegen Nachbarschaft, Streit wegen diesem und jenem. Leute, lasst uns das große Bild haben. Den Ozean der Liebe. Und ich sag's euch, das wird den ganzen Unterschied machen. Wir müssen uns eintauchen in diese Wahrheiten, in diese Herrlichkeiten, in diese Schönheiten, dass wir anerkennen, alles Gute, alles Gute, alles Gute, was uns im Hinblick auf Christus gehört. Ich habe diesen Vers überlesen, einfach überlesen. Ich wusste nicht, wie viel vom Osten bis zum Westen. Gutes, Gutes, immer nur Gutes. Erlab dich mit Güte, mit Gutem. Du wirst das Gute, die Güte des Herrn schauen im Land der Lebendigen. Oh Halleluja, ich bin so dankbar. Ich bin so, so, so unendlich, unendlich dankbar. Dieses Evangelium, die beste Botschaft, die sich kein Mensch ausdenken kann, die vom Himmel ist. Die übernatürlich ist, die ist von oben. Keine Philosophie, ich habe Philosophie studiert. Westliche, östliche Philosophie. Ich sage euch, das ist so, das kann sich niemand ausdenken. Nicht 5000 Jahre Philosophie, nicht die gescheitesten Hirne der Menschheit konnten auf so eine
unbeschreiblich gute Botschaft kommen. Wie das Evangelium. Es ist so viel mehr als Sündenvergebung. Es ist so viel mehr als Segen. Es ist Güte, unbeschreibliche, unauslotbare Güte. Oh Vater, lass uns beten, lass uns beten. Lass uns den Herrn anbeten und anschauen. Lass uns die Herzen in Dankbarkeit beugen und sagen uns, wie Hiob Herr nur vom Hörensagen hat dich davon vernommen. Aber heute hat mein Auge dich geschaut. Lass uns sagen, wie die Königin von Saba, als sie bei Salomo war. Nicht die Hälfte. Nicht einmal die Hälfte. Nicht einmal die Hälfte hat man mir erzählt. Von deiner Fülle. Von deinem Überfluss. Von deinem Reichtum. Oh Halleluja. Oh Halleluja. Du bist so gut. Du bist so unendlich gut. Gott, du bist so gut. Wir sind sprachlos. Wir genießen deine Worte, wir genießen dein Wort, deine Liebe, deine Liebkosungen, deine Küsse. Er küsse mich mit dem Kuss seines Mundes, denn deine Liebe ist besser als Wein. Zieh mich in deine Königskammer. Wir wollen laufen, wir wollen uns ergötzen an deiner Liebe, Gott. Oh, danke, danke, danke.